ausgewählt wie Pinchas. Wahrscheinlich wissen nicht so viele von euch jetzt gerade so ganz direkt, wer dieser Pinchas jetzt genau war. Und diejenigen, die Bescheid wissen, wissen, dass uns heute eine verrückte Geschichte erwartet. Und ich kann da Sarina ganz gut verstehen, wenn man da diesen Text liest. Man erstmal denkt, ja, okay, da passiert schon noch ziemlich viel. Heute geht es um einen Götterkampf. Wir haben einen Seher, wir haben Götzendienst, wir haben eine Plage, wir haben Gottes Zorn und Gottes Eifer. Und wir haben Bestrafung, Hinrichtung, Verführung, Intrige. Und da haben wir noch Pinchas, der zwei Leute mit einer Lanze ersticht. Da ist super viel los in nur ein paar wenigen Versen. Und wenn wir jetzt den Text einfach so anschauen und versuchen, ja, was passiert hier alles? Ich glaube, dann verirren wir uns und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich möchte ja auch nicht, dass heute hier jemand rausläuft und denkt, die Message der Predigt war, ich muss jetzt rausgehen und zwei Leute mit einer Lanze erstechen. In manchen Dingen ist der Text heute vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen. Also zumindest was die Frage angeht, was haben die jetzt genau gemacht? Was machen die jetzt genau? Aber ich glaube, was die geistliche Dimension angeht von dem Text, ist eigentlich ziemlich klar, was passiert. Wir müssen schauen, die Bibel, die möchte ja hauptsächlich von Gott berichten. Und wie ihm die Menschen begegnet sind. Und wir haben ja auch alle schon Erfahrungen mit solchen Menschen gemacht, oder? Die sind manchmal ziemlich unperfekt und handeln impulsiv und unberechenbar. Wir haben ja momentan eben diese Serie Ausgewählt wir. Und wir schauen uns verschiedene Personen aus der Bibel an und wie Gott sich ausgesucht hat, mit diesen Personen zu wirken. Und wir stecken in anderen Situationen, wie Schifra, Pua, Kale, Pinchas, wie sie alle heißen. Und da glaube ich, es hilft, die Situation anzuschauen, in der sie stecken. Und da können wir uns anschauen, was sind ihre Eigenschaften, was sind ihre Taten. Und was steckt da eigentlich im Kern dahinter? Um was geht es? Was ist also diese Situation von diesem Pinchas? Gut, wir befinden uns nach dem Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel hat das Gesetz, die 10 Gebote bekommen. Die waren da an dem Berg Sinai, die sind unterdessen schon weitergezogen, haben sich ein paar Mal verscherzt mit Gott, haben ein paar Mal diese 10 Gebote gebrochen. Und jetzt sind die da an Moab vorbeigezogen. Und da das Volk Moab und das Volk Midian, auch gerade nebendran, die sehen dieses Volk Israel und die sehen das nicht gerne oder die hören das nicht gerne, was sie da über Israel erfahren. Direkt davor hat Israel eine Schlacht gewonnen gegen die Amoriter und dann erfahren wir eben, die Midianiter und die Moabiter, die kriegen Angst, dass Israel zu mächtig werden könnte. Jetzt, der Plan von den Midianitern und Moabitern ist, wir organisieren hier diesen Seher. Es gibt da so einen schrägen Typen, Bileam heißt er, den engagieren sie, versuchen sie zu kriegen, oder dass er Israel verfluchen kommt. Er soll da auf diesen Berg stehen und da auf Israel runterschauen, über die Fluchworte aussprechen und dann der wird das schon regeln. Funktioniert aber nicht. Das ist eine interessante Geschichte. Ist gerade vor dem heutigen Text mit Pinchas, gerade davor. Funktioniert nicht. Weil dieser Bileam, der möchte Israel verfluchen, kriegt aber nur Segen raus. Der kann sie nur segnen. Denken sich die Herrscher der Moabiter und Midianiter, ja, was soll denn das? Kann doch nicht sein. Fassen sie einen neuen Plan. Wenn so ein mächtiger Gott, den wir nicht in den Griff kriegen, dieses Volk beherrscht, dann versuchen wir doch, dieses Volk zu trennen von diesem Gott. Das ist der nächste Plan. Wenn die Israeliten vielleicht aufhören, diesen Gott anzubeten, dann lässt der Gott sie vielleicht im Stich. Irgendwie so muss die Überlegung der Midianiter und Moabiter gewesen sein. Und eben, wir lesen diese Stelle und so wie es formuliert ist, tönt es vielleicht ein bisschen auf Deutsch so, als wird das Zeug hier einfach so passieren, aber wir erfahren im Kontext von der Bibelstelle, das, was hier passiert, in der Stelle, die wir jetzt gleich lesen werden, das ist orchestriert von den Midianitern und Moabitern. Die wollen, dass das so geschieht. Die wollen Israel trennen von diesem Gott. Und die Frage, die diese Geschichte durchgeht, ist, bleibt Israel bei Gott oder gehen sie zum Baal, zum Gott von den Midianitern und Moabitern? Genau. Wir lesen jetzt den Text, das ist 4. Mose 25. Das Buch heißt vielleicht Numeri in deiner Übersetzung. 4. Mose 25, Abvers 1. Und Israel ließ sich in Schittim nieder. Das Volk aber begann, den Moabiterinnen nachzuhuren. Da luden sie das Volk ein zu den Schlachtopfern ihrer Götter. Und das Volk aß und sie warfen sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal von Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und der Herr sprach zu Mose, nimm alle Häupter des Volks und pfähle sie im Angesicht der Sonne für den Herrn, damit der glühende Zorn des Herrn von Israel ablässt. Und Mose sprach zu den Richtern Israel, es töte jeder diejenigen von seinen Leuten, die sich an den Baal von Peor gehängt haben. Und sieh, einer von den Israeliten kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern, vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde Israel, während sie am Eingang des Zelts der Begegnung wehklagten. Pinchas aber, der Sohn von Eleazar, dem Sohn des Priesters Aaron, sah es und erhob sich aus der Gemeinde und nahm eine Lanze in die Hand. Und er ging dem Israeliten nach in das Gemach und durchbohrte sie beide, den Israeliten und die Frau, durch den Bauch. Da wurde der Plage unter den Israeliten Einhalt geboten. An der Plage gestorben waren 24.000 Menschen. Und der Herr sprach zu Mose, Pinchas, der Sohn Eleazars, der Sohn des Priesters Aaron, hat meinen Grimm von den Israeliten abgewendet, da er an meiner Statt unter ihnen geeifert hat. So habe ich die Israeliten nicht völlig vernichtet in meinem Eifer. Darum sprich, sieh, ich gewähre ihm einen Friedensbund. Ihm und seinen Nachkommen soll ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden dafür, dass er für seinen Gott geeifert und für die Israeliten Sühne erwirkt hat. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Da geht sehr viel ab in diesem Text. Also was zuerst mal passiert ist, der Plan von den Midianitern und Moabitern, der geht erstmals voll auf. Die Israeliten, die lassen sich verführen. Die nehmen an diesem Festen vom Baal teil. Die essen von dem geweihten Fleisch. Die werfen sich vor Baal nieder. Erstmal funktioniert das super und auch die Reaktion, die Gott zeigt, das dürfte den Midianitern und Moabitern recht gewesen sein, weil Gott wird zornig auf Israel. Warum? Weil hier Sünde ist. Die Israeliten, die lassen sich einladen, die lassen sich rausziehen aus dieser Gegenwart von Gott zu einem anderen Gott und das dürfen sie nicht. Und das ist ja sehr prominent verboten in den 10 Geboten. Ich lese das auch mal noch schnell. Das ist 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn... Jetzt kommt die Begründung. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das zieht sich durch diesen ganzen Text dann durch. Es ist einfach so, Wir dürfen nicht überrascht sein, dass Gott hier in der Stelle mich Pinchas, dass er hier eifersüchtig wird, weil das ist genau das, was er gesagt hat, was er ist, als er die 10 Gebote bekannt gegeben hat. Er hat gesagt, ich bin eifersüchtiger Gott, denk daran, vergesst es nicht. Und Eifersucht, da kann man ja mal vieles drüber sagen, aber Eifersucht heißt mal ganz zuerst, ein eifersüchtiger Gott ist ein Gott, dem es nicht egal ist. Es ist ein Gott, der nicht einfach sagt, ja, dann gehen die halt. Dann gehen die halt verloren, machen die halt. Nee, es ist ihm nicht egal, er ist eifersüchtig. Gott richtet seinen Zorn gegen die Sünde. Er ist wütend, er hasst die Sünde. Warum? Weil die Sünde dich von ihm trennt. Das ist genau die ganze Sache hinter der Geschichte. Gott möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen. Und wenn die Menschen Sünde auf sich laden, dann geht diese Gemeinschaft kaputt. Und Gott hasst das. Das ist ein eifersüchtiger Gott. Gott hasst das, dass diese Verbindung kaputt geht. Wieso geht die Verbindung kaputt? Das ist, wenn wir mit Sünde in die Gegenwart von Gott treten. Gott, der so perfekt, so heilig ist. Wenn wir in seine Gegenwart treten, dann ist es wie wenn ein Stück Papier in die Gegenwart der Sonne tritt. Es macht puff, wir sind weg. Und der Punkt hier mit Israel, die leben ja in diesem Lager. Und Gott wohnt in der Mitte von diesem Lager. Und darum soll das rundherum, soll nicht mit Sünde verunreinigt sein. Weil hier passiert genau das, wenn Sünde in die Gegenwart von Gott tritt, die Israeliten fangen an, links und rechts zu sterben. 24.000 Leute, heißt es hier, sind gestorben. Das ist das, was passiert, wenn Sünde in die Gegenwart vom heiligen Gott trifft. Und da kommt es ja noch dicker. Es gibt ja diese Israeliten hier, die sehen, dass alles den Bach runtergeht und die sitzen da vor dem Heiligtum von Gott und die weinen da. Und dann kommt ja dieser eine Mann und der bringt diese Midianiterin mit und der setzt eigentlich noch mal einen drauf, weil der Auftrag, den Gott gegeben hat, also eigentlich gesagt hat, hey, das geht nicht. Rottet diese Sünde, rottet sie aus eurem Lager. Raus damit. Und jetzt kommt dieser Mann und importiert die Sünde sozusagen. Man kann sich da natürlich, man kann sich fragen, was machen die beiden da in diesem Zelt? Aus der Perspektive von Sünde und Heiligkeit, von dieser geistlichen Perspektive, ist ganz klar, was hier irgendwie passiert, in irgendeiner Form ist Götzendienst. Es geht nicht um irgendeinen Gelegenheitsbesuch von dieser Midianiterin, es geht darum, dass dieser Mann, der möchte irgendwie diese Midianiterin installieren. Es ist von den Worten her im Hebräischen nicht ganz klar. Vielleicht möchte er sie heiraten, vielleicht möchte er ihr irgendeine religiöse Position geben. Es geht darum, aus der geistlichen Perspektive, was er machen möchte, ist, er möchte der Sünde einen festen Platz in Israel geben. Das ist das, was geistlich hier passiert. Und darauf reagiert Pinchas jetzt. Und er nimmt diese Lanze und er sticht die beiden nieder. Und dann sagt Gott, wörtlich auf Hebräisch, sagt er, Pinchas hat mit meinem Eifer geeifert. Also es ist der Eifer von Gott, den Pinchas auch hatte. Und dieser Eifer von Gott, das ist, wie gesagt, das ist dieser Hass auf die Sünde. Es ist wie nicht Pinchas eigener Eifer, es ist nicht seine eigene Vorstellung von was jetzt passieren soll, was er jetzt gern hätte, sondern es ist, Pinchas nimmt die Perspektive Gottes ein, dieser Hass auf die Sünde. Und ja, was ist Eifer? Eifer finden wir in der Bibel an verschiedenen Stellen und manchmal ist es positiv bewertet, manchmal ist es negativ bewertet. Eifer ist aber in der Bibel immer etwas, so etwas Unverrückbares. So, wenn man sich nicht davon abbringen lässt von etwas. Und ob der Eifer dann positiv oder negativ bewertet wird in der Bibel, das hängt dann davon ab, auf was bezieht sich dieser Eifer? Also eifert da jemand für sein eigenes Gutdünken oder eifert da jemand für etwas, das wirklich gut ist? Eifert da jemand für Gott? Dann wird es positiv bewertet. Wenn jemand für irgendwas eifert, dann wird es negativ bewertet. Es ist gut, sich unverrückbar für etwas Gutes einzusetzen. Muss man eigentlich so nicht sagen, ist eigentlich logisch. Ergibt sich aus sich selbst. Und es ist nicht gut, sich für etwas unverrückbar einzusetzen, das nicht gut ist. Also der Eifer ist nicht an sich gut oder schlecht. Es geht darum, auf was bezieht sich dieser Eifer? Genau, und dieser Eifer von Pinchas ist nicht, das muss man nicht verstehen, als der Pinchas, der hatte Lust, zwei Leute abzustechen, sondern dieser Eifer von Pinchas, den müssen wir so verstehen, dass er diese Heiligkeit von Israel bewahren wollte, dass er diesen Hass der Sünde Ausdruck geben wollte. Ja. Und das ist, glaube ich, auch Eifer für uns, wenn wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Wenn wir uns unverrückbar für was einsetzen, dann soll es was Gutes sein. Und Pinchas ist ja ein Priester. Das erfahren wir ja. Da ist sein Stammbaum gleich mitgeliefert. Er ist der Enkel von Aaron. Pinchas ist ein Priester. Und es ist sein Job, Sünde aus Israel auszurotten. Es ist sein Job, Israel die Möglichkeit zu geben, wieder gerecht vor Gott dastehen zu können. Pinchas soll gegen Sünde vorgehen. Das sind ja diese ganzen Reglemente für Priester, die wir manchmal überspringen beim Bibellesen. Das geht genau um das, dass Gott mit diesen Priestern eine Möglichkeit schaffen wollte, dass die Menschen Beziehung haben können mit ihm. Und jetzt passiert was ganz Spezielles. Weil es heißt ja am Anfang vom Text, dass der Zorn Gottes über Israel kommt. Und dann wird im Hebräischen ein Wort benutzt, als Pinchas es eben getan hat, dass dieser Zorn umdreht. Also es ist eigentlich ein ganz normales Wort für jemanden, der einen Weg geht und dann sich umdreht und den Weg wieder rückwärts geht. Das ist das, was der Zorn von Gott macht. Ich weiß nicht, wie viel man da jetzt vom Hebräischen rein interpretieren kann, aber neutestamentlich geht das voll auf. Weil der Zorn von Gott fällt wieder auf ihn zurück. Der Zorn, den Gott auf die Sünde hat, trägt er selbst am Kreuz. Am Kreuz erträgt er seinen eigenen Zorn. Den Zorn, den er auf die Sünde hat. Den Zorn, den er auf uns haben sollte. Nimmt er auf sich zurück. Das entlädt sich. Jesus ist so ein bisschen der perfektere Pinchas. Pinchas rottet da diese Sünde in Israel aus. Ja. Jesus rottet die Sünde in uns aus. Für immer. Das, was Pinchas getan hat, das war so eine einmalige Aktion, das hat und was die Priester allgemein im Alten Testament immer tun, es ist so einmalige Aktion, man hat wieder Sünde gemacht, man muss wieder ein Lamm schlachten, man muss wieder Vergebungstag einrichten. Und jetzt kommt Jesus und der nimmt den ganzen Zorn von Gott auf sich. Wir müssen nicht hier wieder ein Lamm schlachten. Jesus hat das ein für alle Mal getragen. Hat diesen Zorn auf sich genommen. Gott möchte die Sünde in deinem Leben ausgerottet sehen. Und der Grund dafür ist, weil er Gemeinschaft haben will mit dir. Du kannst nicht vor ihn treten mit Sünde. Aber er hat die Möglichkeit geschaffen für dich, dass du vor ihn treten kannst. Und was dazu gehört, ist eben die Entfernung von deiner Sünde, deine Befreiung. Ich möchte dir etwas Zeit geben, etwas Stille. Und dich fragen kannst, akzeptierst du das, dass Gott gegen die Sünde in deinem Leben eifert? Bist du bereit, gegen deine Sünde in deinem Leben anzugehen? Wenn diese Stelle irgendetwas klar macht, da ist es, wie ernst es Gott damit ist, dass Sünde dich von ihm trennt und wie ernst es ihm damit ist, dass er diese Gemeinschaft wieder haben möchte, wie verheerend es ist, wenn diese Gemeinschaft nicht bestehen kann, wie verheerend es ist, wenn man da die Sünde Unheil anrichten lässt. Und diese Stelle macht klar, wie heilig Gott ist, wie es aussieht, wenn Sünde mit ihm in Kontakt kommt und wie radikal manchmal Sünde ausgerottet werden muss. Wie am Anfang der Predigt gesagt, ich glaube nicht, dass jemand von uns eine Lanze nehmen muss und Leute niederstechen muss. Aber die Sünde in unserem eigenen Leben auszurotten, das erfordert manchmal eine ziemliche Radikalität. Und wir brauchen Gottes Hilfe dafür. Das ist genau das, dass wir das akzeptieren, dass er den Zorn auf sich nimmt. Genau. Ich möchte jetzt diese Stille machen, dass wir uns überlegen, wo habe ich Sünde in meinem Leben? Lass ich Gott das ausrotten und danach kommen die Musiker, führen uns ein ins Abendmahl, wo wir daran denken, dass Gott diese Sünde getragen hat. Amen.